Weltspiegel, Thema.
In diesem Podcast schauen wir jede Woche ARD-Korrespondenten über die Schulter. Und wir reden mit Wissenschaftlerinnen, um ein Thema der Sendung aus verschiedenen Richtungen zu vertiefen. Seit einigen Wochen variiert dieses Thema allerdings nicht mehr. Es geht immer irgendwie um die Corona-Pandemie. In dieser Folge Corona und die Welternährung. Bevor wir über den Tellerrand schauen, gucke ich mal, was ist eigentlich drauf. Auf meinem Teller sieht es eigentlich aus wie immer. Es gibt ja trotz Corona alles zu kaufen. Aber manches kostet mehr als sonst. Brokkoli zum Beispiel, Tomaten und Zitronen sind sogar doppelt so teuer wie vor einem Jahr um diese Zeit. Warum? Das frage ich gleich unseren ARD-Korrespondenten in Spanien. Außerdem geht es in dieser Folge auch um Lebensmittel, die billiger geworden sind. Wie das zusammenpasst, erklärt uns der Gründer des Instituts für Welternährung. Und dann frage ich noch eine Agrarforscherin, welche Rolle mein und euer Teller bei dem Ganzen spielt und was wir aus dieser Krise lernen können. Mein Name ist Esther Saub. Mein Kollege Stefan Schaaf sitzt nun in Madrid im Studio. Er kommt aber gerade von einem Weltspiegeldreh in Alicante in Südspanien zurück. Stefan, war das eigentlich euer erster Ausflug raus aus Madrid seit dem harten Lockdown Mitte März?
Ja, das war für mich der erste Ausflug und das war ziemlich speziell. Wir sind da über leere Autobahnen gefahren. Man muss dazu wissen, dass hier in Spanien der Verkehr zwischen den Autonomias, also zwischen den spanischen Bundesländern, verboten ist. Das dürfen nur systemrelevante Gruppen machen und dazu gehören eben auch Journalisten. Aber deswegen sind die Autobahnen im Grunde völlig leer. Die Tankstellen sind zum Teil geschlossen, zum Teil sind die Toiletten sind geschlossen. Zu essen bekommt man auch nichts. Man muss selbst für die Verpflegung sorgen. Also das war schon ein sehr spezieller Ausflug gewesen.
Gibt es da auch Checkpoints oder sowas, wo geguckt wird, ob ihr wirklich systemrelevant seid?
Nein, das hat es zu meiner Überraschung überhaupt nicht gegeben. In Madrid sind wir in den letzten Wochen immer wieder kontrolliert worden, wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, warum wir denn draußen unterwegs seien. Aber als wir Madrid verlassen hatten auf der Autobahn, gab es überhaupt keine Kontrolle. Und auch nicht in Alicante und auch auf den Feldern, wo wir dann gedreht haben. Das hat mich doch sehr überrascht, dass die Polizeipräsenz außerhalb von Madrid sehr viel niedriger war als hier in der Hauptstadt selbst.
Jetzt wart ihr auf einer Farm. Was wird denn da angebaut und wie war die Situation jetzt in diesen Umständen?
Ja, wir haben auf einer Zitronenplantage bei Alicante gedreht. Dort wird wieder ganz normal geerntet mit 40, 50 Erntehelfern. Das waren in der Hauptsache Marokkaner, die aber schon seit längerer Zeit in Spanien leben. Und das geht dann noch im Handbetrieb. Die Zitronen werden eben von den Bäumen abgeschnitten und dann in Kartons verpackt. Wir haben das gestern drehen können. Die Arbeiter hatten alle Masken auf und auch Handschuhe. Also dort werden die Hygienebestimmungen und auch die Abstände beachtet. Aber das ist natürlich für die Anbauer eine sehr, sehr spezielle Situation gewesen. Gerade zu Beginn der Krise waren die Verhältnisse doch sehr chaotisch. Es gab keine Masken, es gab keine Schutzkleidung. Und auch die Frage des Transportes ist ein großes Problem gewesen, denn die Erntehelfer konnten und können nicht mehr wie gewohnt gedrängt in kleinen Minibussen auf die Felder gebracht werden, sondern es müssen Abstände eingehalten werden und deswegen müssen die Anbauern jetzt große Reisebusse anmieten und das bedeutet auch schon mehr Kosten. Und da sind wir schon beim Thema. Das wirkt sich natürlich dann auch auf die Preisgestaltung für den Konsumenten.
Ist das der einzige Grund, die veränderten Erntebedingungen, oder gibt es noch andere Faktoren, die den Preis jetzt zu hoch getrieben haben für die Zitronen zum Beispiel?
Ein ganz wichtiger Grund ist natürlich dann der Transport mit den Lastwagen von Spanien nach Deutschland. Der findet statt. Es gibt da keine Engpässe, aber das große Problem ist, dass diese Lastwagen dann wieder leer von Deutschland nach Spanien zurückkehren müssen, weil die Nachfrage nach Produkten aus Deutschland ist hier in Spanien völlig eingebrochen. Auch die industrielle Produktion ist zum großen Teil eingebrochen. Diese Lastwagen haben nämlich auf der Rückreise früher auch Ersatzteile für Traktoren, für Maschinen transportiert. Aber da gibt es derzeit überhaupt keine Nachfrage. Mhm. Und das bedeutet halt für die Transportunternehmen, sie müssen eine leere Fuhre selbst finanzieren. Und das wirkt sich natürlich dramatisch auf die Kosten aus.
Wenn jetzt diese Erntehelfer in größeren Bussen transportiert werden, bessere Hygiene haben, wie hast du die Situation gesehen? Ist das eigentlich das, was sie immer schon hätten haben sollen? Sprich, waren die Zitronen eigentlich bislang zu billig?
Ja, das ist ein großes Thema hier in Spanien. Es hat noch im Februar, kurz vorm Ausbruch der Corona-Krise, Demonstrationen der Anbauern gegeben. Das ist eine Klage hier, dass die großen Supermarktketten die Preise drücken, dass die Bauern im Grunde überhaupt keinen Profit mehr damit machen können. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Arbeiter aus. Der Mindestlohn für Erntehelfer liegt bei 6,60 Euro die Stunde. Mhm. Das ist nicht besonders viel. Und das ist eine bekannte Klage hier in Spanien, dass die Bauern und auch ihre Arbeiter im wahrsten Sinne des Wortes ausgequetscht werden.
Aber dieser Lohn hat sich jetzt nicht geändert, sondern die Mehrkosten kommen durch Masken und Kleidung und Transport und so weiter, richtig?
Das ist richtig. Der Lohn hat sich in keinster Weise erhöht wegen des erhöhten Risikos. Das ist überhaupt nicht der Fall. Was der Endverbraucher in Deutschland zu spüren bekommt, sind die erhöhten Transportkosten. Und zum Teil auch bei gewissen Produkten gibt es einen Mangel an Erntehelfern, gerade bei der Erdbeerenernte im Süden Spaniens. Die haben traditionell viele Marokkaner bewerkstelligt, die aus Marokko gekommen sind und die können jetzt nicht kommen, weil die Grenzen geschlossen sind.
Einschätzungen von Stefan Schaaf waren das aus dem ARD-Studio Madrid.
Weltspiegel, Kontext.
Wir hier jammern, dass die Zitronen teurer geworden sind, aber anderswo auf der Welt geht es um ganz andere Dimensionen. Ums nackte Überleben nämlich. Sei es, weil die Menschen kein Geld mehr verdienen, sei es, weil dem Staat das Geld für Importe ausgeht. Was macht Corona mit der Welternährung? Diese Frage stelle ich jetzt Wilfried Bommert. Er ist Agrarwissenschaftler, Journalist und hat sich das Thema Welternährung zur Lebensaufgabe gemacht. Mit der Gründung des Instituts für Welternährung. Schönen guten Tag, Herr Bommert.
Tag, Frau Saub.
Treibt uns jetzt die Corona-Krise in eine weltweite Ernährungskrise?
Also es sieht noch nicht so aus. Das einzige Produkt, was weltweit wirklich massiv im Preis gestiegen ist, ist Reis. Reis ist vor allen Dingen deswegen gestiegen, weil es wie bei uns auch bei den Dingen Hamsterkäufe gegeben hat. Und da hat Vietnam mal kurzzeitig gesagt, wir schließen die Grenzen, die Exportgrenzen. Vietnam ist einer der größten Reishersteller auf der Welt oder Reisproduzent und daneben auch Thailand. Thailand hat sich dem auch angeschlossen, sodass plötzlich die Preise nach oben geschnellt sind und das hat natürlich Auswirkungen.
Nun gibt es ja große Teile der Welt, wo die Menschen vom Reis abhängig sind als wichtigstes Lebensmittel. Was bedeutet das denn jetzt dort? Ist da schon Hunger zu beobachten?
Also ich nehme an, der Hunger wird erst kommen und er entsteht ja auch nicht explosiv, sondern der Hunger kommt langsam. Die Leute haben kein Geld mehr, um sich den nächsten Sack Reis zu kaufen und dann leihen sie sich erstmal irgendwas. Und dann kommt der Hunger eben, indem sie weniger essen müssen. Hunger ist eine langsame Erscheinung und sie dehnt sich auch zuerst auf dem Land aus und nicht in den Städten. Wir werden also in den nächsten Zahlen, die die FAO zum Thema Welthunger veröffentlicht, sicher die Resultate sehen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, es ist nicht grundsätzlich ein Anstieg der Lebensmittelpreise zu beobachten. Welche Lebensmittel sind denn nicht so viel teurer geworden?
Also ich staune auch. Zucker ist massiv billiger geworden auf dem Weltmarkt. Mais ebenfalls. Palmöl, ganz wichtiger Grundstoff auch für die Küche, ist billiger geworden. Und Weizen ebenfalls. Und die Frage ist, warum ist das plötzlich so? Es liegt vor allen Dingen daran, dass der Shutdown der Industrien in den Industrieländern Auswirkungen auf den Rohölverbrauch hat und auch auf die Menge der gefahrenen Kilometer. Das sehen wir am Rohölpreis, der massiv durchgesackt ist. Und das machen jetzt auch diese Lebensmittelpreise mit. Der Hintergrund ist, alle diese Lebensmittel werden zur Herstellung von Treibstoff auch verwandt. Und wenn die Treibstoffmärkte zusammenbrechen, dann brechen auch da die Preise weg.
Was bedeutet das für die Produzenten, also für so ein Land wie Kasachstan, die ganz viel Weizen exportieren, neben den USA und Russland zum Beispiel?
Ja, die Exportbetriebe Kasachstans, die werden sich einfach verrechnet haben. Die dachten, das geht jetzt hoch auf dem Weltmarktpreis. Und deswegen haben sie sich auch schon mal ein bisschen abgeschottet. Aber jetzt sehen sie, es geht runter und jetzt müssen sie auch verkaufen. Denn die brauchen ja auch Geld und die neue Ernte will gesät werden und bald auch geerntet werden. Da entsteht dann auch ein Überschuss und der muss irgendwie ausgeglichen werden durch Exporte, die jetzt kommen.
Diese Krise im Moment, die zeigt uns ja an mehreren Stellen, was grundsätzlich schiefgelaufen ist, schon vor der Krise. Die Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen fallen mir da ein, unsere Abhängigkeit von Medikamenten aus China oder Indien. Und jetzt geht es um die Lebensmittellieferketten. Wir merken hier Preiserhöhungen. Wo liegen denn da die größten Schwächen, die auch schon vor der Krise da waren?
Also die größte Schwäche ist sicher, sich darauf zu verlassen, dass wesentliche Nahrungsmittel oder wesentliche Wirkstoffe in der Medizin auch woanders auf Dauer sicher produziert werden können. Die Corona-Krise zeigt uns, dass in dem Moment, wenn der Bedarf bei uns steigt, eben die Rohstoffe in anderen Ländern nicht beliebig nachproduziert werden können. Das heißt, wir können uns auf sichere internationale Lieferketten nicht verlassen. Und das wird auch bei Nahrungsmitteln so sein. Da ist es weniger jetzt akut die Corona-Krise, sondern die langfristigen Klimaentwicklungen weltweit werden dazu führen, dass Anbauflächen, die heute vielleicht noch einigermaßen intakt sind, in 5 Jahren nicht mehr genügend Wasser haben oder zu viel Hitze haben. Und damit werden Ernteausfälle in vielen Teilen der Welt wahrscheinlich. Ganz besonders in den Teilen der Welt, die heute noch viel Lebensmittel und Nahrungsmittel exportieren. Zum Beispiel der mittlere Westen Amerikas ist massiv gefährdet und das wird unsere Nahrungsmittelsicherheit dann auch ankratzen.
Haben wir denn umgekehrt jetzt, wo die Ketten durch den weltweiten Lockdown plötzlich unterbrochen worden sind, die Chance, was zu ändern, statt einfach den Faden wieder aufzunehmen, wenn die Krise nachlässt oder vorbei ist?
Ja, ich denke, wir bekommen hier eine Botschaft übermittelt und die heißt, werdet widerstandsfähiger in dem, wie ihr euch organisiert, werdet widerstandsfähiger, wie ihr eure medizinische Versorgung organisiert und auch was eure Lebensmittelversorgung organisiert. Und das heißt zum großen Teil eben, werdet wieder regional oder national, holt das näher an eure Haustür, damit ihr nicht große Risiken durch Wege, die dazwischen liegen, am Ende riskiert. Also eine Regionalisierungsdebatte wird es mit Sicherheit zur Folge haben und die wird auch die Landwirtschaft treffen.
Wir hatten jetzt ein Beispiel aus dem südlichen Spanien und dem Obstanbau. Wenn wir uns regionalisieren und weniger dort kaufen, haben die natürlich wieder einen Nachteil oder müsste sich dort die Landwirtschaft auch grundsätzlich ändern im südlichen Europa?
Also sagen wir mal zweierlei, bis Zitronen bei uns wachsen, das wird noch eine ganze Zeit lang dauern. Das heißt, damit bleiben sie im Vorteil. Ihr großer Nachteil ist, dass es weniger regnen wird dort. Das ist bei allen Prognosen vollkommen klar. Und auf Regen sind auch solche Pflanzen wie Zitronen oder Orangen, aber insbesondere Gemüse angewiesen. Und der südliche Teil Spaniens ist die Gemüsekammer Europas. Und da werden wir in Zukunft andere Verhältnisse haben. Das Wasser wird nicht mehr da sein, um für uns jederzeit Salatköpfe zu produzieren.
Das heißt keine Landwirtschaft mehr oder eine andere?
Es wird eine ganz andere Landwirtschaft geben müssen, und zwar eine Landwirtschaft, die man heute schon in Nordafrika findet. Eine Landwirtschaft, die sehr extensiv wirtschaftet, die auf Vielseitigkeit setzt, aber die nicht mehr auf die hohe Produktivität mit hohem Wasserverbrauch setzen darf. Das wird dann dazu führen, dass Gebiete wie Almeria, was ja überwiegend eine Treibhauslandschaft ist, die von unten mit Wasser versorgt wird, dass diese Gebiete in Zukunft die Existenzchancen, die sie mal hatten, in Zukunft nicht haben werden. Man wird sich da massiv umstellen müssen. Das wird ein deutlicher Einschnitt für die Region werden.
Wenn dann aber längerfristig nachhaltiger produziert wird, nicht mehr so großer Ertrag vielleicht auch da ist wie im Moment, reichen denn dann die Lebensmittel noch für uns alle hier in Europa?
Da müssen wir in unsere eigenen Speisekammern schauen, ob die Lebensmittel reichen. Bisher reichten sie ja und bisher schmeißen wir auch ein Drittel bis zur Hälfte unserer Lebensmittel weg. Die verderben einfach. Mhm. Und wenn wir an dem Punkt ansetzen würden, würden wir gar nicht so viel produzieren brauchen. Und es gibt einen zweiten Punkt, der den Konsum auch betrifft, das ist der Fleischverbrauch. Für Fleischverbrauch wird heute mehr als die Hälfte der Weltlandwirtschaftsfläche verwandt. Wenn wir in unserem Fleischverbrauch Maß halten würden oder auch zurückgehen würden, würden wir in dieser Frage viel mehr Landwirtschaftsfläche für andere Produkte, natürlich dann für Pflanzen zur Verfügung haben und könnten uns daran ernähren. Die Prognosen gehen eindeutig davon aus, dass eine Welt mit 12 Milliarden Menschen, und so viel werden wir wahrscheinlich am Ende des Jahrhunderts sein, gut zu ernähren ist, aber nicht mit Fleisch und nicht mit Wegwerfen, so wie wir es heute tun.
Sagt Wilfried Bommert, der Gründer des Instituts für Welternährung. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn wir für künftige Krisen gerüstet sein wollen, und die Klimakrise ist ja eigentlich schon längst da, dann brauchen wir eine andere Landwirtschaft. Und die kann wiederum nur dann ausreichend Lebensmittel für uns alle erzeugen, wenn wir unser Verhalten ändern. Was da möglich wäre, erforscht nicht erst seit der Corona-Pandemie Annette Pior. Sie ist Agraringenieurin und arbeitet am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz ZALF. Das befindet sich in Müncheberg auf halber Strecke zwischen Berlin und der Grenze zu Polen. Und in Berlin-Prenzlauer Berg erreiche ich jetzt Frau Pior. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die erste Frage ist ganz persönlich. Holen Sie Ihr Gemüse beim Bauern um die Ecke?
Naja, in Berlin ist das ein bisschen schwierig. Allerdings habe ich doch das Glück, dass wir samstags hier direkt vor der Haustür einen Wochenmarkt haben am Arnswalder Platz. Und da gibt es eben auch Bauern aus Brandenburg, die direkt vermarkten. Und ich habe da eben auch meinen Spezialbauern, mit dem ich dann auch immer ein bisschen schwätze, der so meinen Hintergrund kennt.
Das heißt, der ist Ihnen nah im wahren Wortsinn. Und wir haben ja jetzt alle gemerkt, dass lange Lieferketten anfällig sind. Wie könnten denn alternative Netzwerke für Lebensmittel aussehen, Frau Pior?
Wir beobachten das eigentlich seit einigen Jahren, dass es doch zunehmend zwischen Städten, und zwar sind es vor allem Metropolenregionen, und dem Umland Kooperationen gibt, wo eben zivilgesellschaftliche Akteure, aber eben auch die Städte zusammen überlegen, wie kann man mehr Lebensmittel aus der Region direkt verfügbar machen. Wichtig ist zu sagen, wir wollen zum Beispiel die öffentliche Versorgung, Kantinenversorgung, das heißt Schulen, Justizvollzugsanstalten, Krankenhäuser, mehr aus der Region selber versorgen, um damit dann aber auch mehr Transparenz zu haben über die Bedingungen, mit denen diese Produkte erzeugt wurden. Also da gibt es ganz viel Ökolandbauprodukte. Diesen direkten Zugang und das alles, was mit Vertrauen in das Produkt und Identifikation mit dem Produkt zu tun hat, zu befördern.
Ändert sich auch das Konsumverhalten der Menschen, wenn sie irgendwie dem Lebensmittel, das sie essen werden, näher kommen?
Das hängt ein bisschen davon ab, über welches, sagen wir mal, Untersystem wir reden. Es gibt da ja Beispiele, solidarische Landwirtschaft, wo Verbraucher direkt auch mit den Bauern zusammen einen Vertrag schließen und dann dort eben auch auf den Höfen mitarbeiten können. Da ist das eine sehr direkte Kooperation und da sehen wir dann auch, dass die Leute oft dann merken, okay, wir wollen eigentlich doch viel mehr Gemüse in unsere Familienversorgung aufnehmen, weil man eben auch andere Gemüsesorten kennenlernt oder sich auch austauscht, wie man die zubereiten kann. Und dass dann eben schrittweise so ein bisschen der Konsum weg vom Fleisch hin zu mehr Gemüse erfolgt. Es gibt aber auch ganz andere Systeme, die also durchaus anonymer sind oder die eben vor allem eben über Kantinenversorgung gehen. Da ist es aber in der Regel auch, dass eine gewisse Tendenz dazu da ist, einfach diverser sich zu ernähren, also vielfältiger, saisonaler, das, was eben gerade reif ist. Und dieses Bewusstsein auch dafür, was denn jetzt gerade in dieser Region unter diesen Bedingungen wächst und konsumierbar ist, das wächst natürlich auch in solchen Systemen.
Aber wenn wir jetzt bei uns im Umland unserer deutschen Städte produzieren, ist es natürlich deutlich teurer, als wenn irgendwo in Südeuropa produziert wird. Kann sich denn jeder von uns diese solidarische Landwirtschaft leisten?
Nein, das sicherlich nicht. Und ich sehe das wirklich als ein Parallelsystem. Ich denke, es geht nicht darum, dass wir davon ausgehen, dass dieses System etwas ist, was alle Verbraucher haben wollen. Ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass es globale Ernährungssysteme und auch regionale Ernährungssysteme nebeneinander gibt.
Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich künftig ohne Tomaten aus Italien leben muss und im Winter nur Kraut und Kohl essen, oder doch?
Nein, darum geht es sicherlich nicht. Und wir können hier auch keinen Kaffee und keine Bananen produzieren. Mhm. Aber es ist schon eine Frage, ob wir einfach auch jetzt durch die Erfahrungen, die wir in dieser Corona-Krise machen, stärker auch von öffentlicher Seite her überlegen, ob wir nicht den Landwirten Anreize setzen, doch wieder dort, wo es möglich ist, aufgrund der Bodengegebenheiten Kartoffeln anzubauen, auch tatsächlich diese Kartoffeln in die Fruchtfolge aufzunehmen oder Feldgemüse, rote Beete oder Hokkaido-Kürbis, das sind eigentlich Kulturen, die auch zumindest die Kartoffeln traditionell ja auch oft in diesen Stadtregionen angebaut wurden und die sich auch mit einem vergleichsweise geringen Investitions- und Maschinenaufwand wieder in die Fruchtfolgen integrieren lassen. Nur sind derzeit die Marktsignale dafür nicht klar genug, dass sie tatsächlich dann auch regional und kurzkettig abgesetzt werden können.
Und die gegenwärtige Krise, ist das eine Chance, genau da jetzt endlich mal anzufangen, was wirklich zu verändern, weil wir zwangsläufig im Moment manche Lieferketten durchgeschnitten haben?
Genau, also das haben wir jetzt auch ganz konkret in dieser Situation und haben festgestellt, dass so ein gewisser Weg weg von diesem Top-Down-Krisenmanagement zu einer dezentralen Netzwerkskollaboration, dass das ein Weg ist. Ein anderer Weg ist, dass man eben tatsächlich sagt, wir brauchen in diesen kurzen Versorgungsketten auch viel mehr neue, innovative, digitale Lösungen, smarte Lösungen, also Automatisierung auch. Und das Dritte ist eben ein Aspekt, dass man sagt, man will es von vornherein nachhaltiger gestalten, indem man sagt, wir wollen sehr viel mehr Diversität in der Landwirtschaft. Das ist auch gut unter den derzeitigen Klimabedingungen und all den Risiken, die durch Trockenheiten und so weiter entstehen. Man macht sozusagen in diesen zivilgesellschaftlich getriebenen Netzwerken, in denen aber auch Kommunen ihre Stellung haben und auch Bauern ihre Stellung haben, einen kleinen Schritt hin zu, sagen wir mal, einer Agrarwende im Kleinen, das heißt in Subsystemen, die neben den anderen existieren, die nicht die anderen ersetzen wollen.
Und was würde das für mich bedeuten? Wo würde ich in diesem System einkaufen gehen, morgen früh?
Sie würden zum Beispiel wie ich auf dem Markt einkaufen
gehen.
Das mache
ich ja jetzt schon, das ist ja nicht innovativ.
Naja, das stimmt in gewisser Weise. Aber wir merken, es gibt viele Bürger, die sich auch in Ernährungsräten mit engagieren. Wir haben jetzt gerade auch in der Krise gemerkt, dass teilweise viermal so viele Menschen, Bürger, sich solche Netzwerke aufsuchen, um eben auch mitzugestalten. Kann es zum Beispiel in Kitas ökoregionale Versorgung geben, dass eben auch Bildung über Ernährung stattfindet. Also ich glaube, es hat für Sie jetzt, wenn ich Sie jetzt wieder anspreche, sehr viel damit zu tun, vielleicht auch jetzt durch die Krise sich nochmal bewusster zu machen, welchen Stellenwert hat Ernährung für mich? Was habe ich jetzt eigentlich mitbekommen über diese ganze Spargel-Diskussion und wie oder woher kommen eben eigentlich die Menschen, die den Spargel bei uns normalerweise ernten? Das verändert eben einfach auch nochmal die Sichtweise auf bestimmte Produkte und das Einkaufsverhalten, dass man entweder solidarischer einkauft, also wirklich sagt, ich kaufe saisonal, ich kaufe aus der Region und schaut, dass nicht so viel Reste im Kühlschrank bleiben, die dann irgendwann doch in der Biotonne enden.
Okay, wir nehmen uns alle vor, uns zu bessern. Vielen Dank an Annette Pior. Sie ist Agraringenieurin und arbeitet am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Das war der Weltspiegel-Podcast Corona und die Welternährung. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann schreibt uns gern an weltspiegel.digital@ard.de. Die Redaktion für diese Folge hatte Steffi Fetz. Mein Name ist Esther Saub.